Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
11:10, der Mann mit den zwei Berufen und den zwei Leben. Wolfram Fleischhauer ist heute Vormittag unser Gast in SWR 1 Leute. Konferenzdolmetscher in Brüssel zum einen, zum anderen Schriftsteller, der inzwischen plus minus 10 Romane veröffentlicht hat. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen.
In welchem Leben sind Sie gerade?
Das ist eine gute Frage. Manchmal weiß ich das selbst nicht. Ich bin halt ein Multitasker. Das muss man ja wohl heute sein.
Das bedeutet, Sie arbeiten in Brüssel nach wie vor zu bestimmten Regeln und nach bestimmten Vorstellungen?
Ja, ich bin nach wie vor hauptberuflich Konferenzdolmetscher in Brüssel. Das allerdings in Teilzeit. Im Moment habe ich gerade 3 Monate unbezahlten Urlaub. Außerdem habe ich Bildungsurlaub, weil ich noch Italienisch jetzt hinzufügen werde zu meiner Sprachkombination. Das heißt, ich verbringe ein paar Monate in Italien, um da mich mal richtig auf diese Sprache einzulassen. Aber ab nächstem Jahr bin ich dann wieder doch die Hälfte des Jahres mindestens, wenn nicht mehr, in Brüssel und in der Kabine.
Also die 3 Hauptsprachen bei Ihnen, Englisch, Französisch, Spanisch, klar. Jetzt Italienisch dazu, stellen Sie fest, dass mit ein bisschen gereifterem Alter man sich auch ein bisschen schwerer tut, die Sprache zu lernen?
Auf jeden Fall. Ja. Also es fällt mir erheblich schwerer jetzt, diese Sprachen zu lernen, als jetzt noch vor 20 Jahren. Natürlich hilft Französisch, es hilft Spanisch, gleichzeitig schmeißt man viel durcheinander. Und es ist mit Sicherheit die letzte Sprache, die ich versuche auf Dolmetschniveau zu lernen. Das ist doch eine andere Nummer, wenn man schon über 50 ist.
Warum haben Sie sich Italienisch jetzt nochmal draufgepackt?
Ja, einerseits war das ein Interesse des Dienstes, weil sehr viele Kollegen und Kolleginnen gehen in Rente und dann fehlt Italienisch und es wurde auch die Sprache, die ich am schnellsten noch lernen kann. Wenn ich jetzt anfangen würde mit Finnisch oder Estisch, das würde wahrscheinlich sehr lange dauern.
Dann gibt es noch das zweite Leben, das Leben des Schriftstellers Wolfram Fleischhauer. Ihr letzter und ich glaube 10. Roman, Das Meer, ist in diesem Jahr rausgekommen. Mit welcher Begleitung machen Sie eine Lesereise?
Genau, ich habe jetzt gerade eine Lesereise. Heute Abend bin ich in Bruchsal und morgen in Ettlingen und dann auch noch in Tuttlingen, also jetzt im süddeutschen Raum. Und der Roman ist Anfang März erschienen und das ist jetzt der letzte Teil von einer Art Trilogie über gesellschaftliche Fragen, die mir auf den Nägeln brennen.
Ansonsten hat es in Ihrem Leben insofern noch eine Veränderung gegeben. Sie haben lange mit Familie auch in Brüssel gelebt, sind jetzt, ich glaube, vor 2-3 Jahren nach Berlin gezogen. Warum?
Einerseits wollte ich einfach zurück in meinen Sprachraum. Es fehlt mir dann doch. Ich bin zwar sehr gerne im Ausland und war jetzt auch fast über 20 Jahre im Ausland, aber allmählich setzte eine gewisse Auslandsmüdigkeit auch ein. Irgendwie zieht es einen dann doch zurück zu seinen Wurzeln. Und deshalb sind wir 2015 nach Berlin zurückgekehrt, auch weil die Kinder noch in einem Alter waren, wo dieser Wechsel noch möglich war. Wenn wir länger gewartet hätten, dann hätte ich ihnen das nicht mehr zumuten wollen.
SWR 1 Baden-Württemberg mit unserem heutigen Leutegast, mit Wolfram Fleischhauer, Konferenz- und simultan Dolmetscher bei der Europäischen Union in Brüssel. Wobei Brüssel ist nur noch der Ort, an dem Sie arbeiten. Aber Familie lebt inzwischen in Berlin, wobei Sie eigentlich ursprünglich aus Karlsruhe kommen.
Genau.
Dort groß geworden?
Süddeutschland. Ja, ich bin in Karlsruhe aufgewachsen. Ich war während der Gymnasialzeit ein Jahr in den USA als Austauschschüler.
Wo waren Sie da?
Sehr wichtiges Jahr für mich gewesen. In Ohio, bei einer Gastfamilie dort, an der Highschool dann. Und habe dann aber 82 Abitur gemacht, bin dann nach Spanien, um Spanisch zu lernen und dann nach Berlin zum Studium.
Was haben Sie studiert?
Alles Mögliche. Ich habe angefangen mit Lateinamerikanistik, dann kam Anglistik, Germanistik, Geschichte. Also kreuz und quer Literatur, Wissenschaften, bis ich irgendwann festgestellt habe, ich will ja eigentlich Romane schreiben. Und das kann man ja da gar nicht lernen. Aha. Und aber deshalb war das ein langer Prozess des Suchens. Und wo soll man auch hingehen, wenn man Romanschriftsteller werden will? Es gibt ja eigentlich keine Schulen
dafür. Und wann kam die Erkenntnis, dass man, ob man nun Romanschriftsteller wird oder nicht, irgendwie ein bisschen Geld verdienen muss?
Nein, eine Erkenntnis war es in dem Sinne nicht. Es war der Moment, wo man einfach springt und sagt, ich versuche das jetzt mal. Ich bin auch erst ziemlich auf die Nase gefallen damit. Ich bin ja nach dem Studium nach Paris, um für die Purpurlinie zu recherchieren. Und fand mich irgendwann in einer Art Umschulung für Marketing und habe dann eine Marktstudie für Hundeshampoo machen müssen. Und da habe ich dann irgendwann festgestellt, nee, irgendwie habe ich jetzt was falsch gemacht. Hier wollte ich auch nicht landen.
Und dann?
Und Gott sei Dank kam dann das Angebot aus Brüssel, ein Praktikum zu machen als Konferenzdolmetscher. Damals gab es so eine interne Ausbildung.
Ja.
Und Gott sei Dank konnte ich ja Spanisch, Englisch und auch dann so leidlich Französisch.
Das konnten Sie so gut, dass Sie mit diesen drei Sprachen und mit diesen drei Sprachkenntnissen an den Start gehen konnten?
Ja, also Spanisch und Englisch konnte ich sehr gut. Und für Englisch hatte ich auch schon Dolmetscherfahrung. Ich habe mal so eine staatliche Prüfung gemacht für Übersetzen. Und hatte auch als Gerichtsdolmetscher in Berlin gearbeitet. Spanisch konnte ich sehr gut. Mein Französisch war dann gerade so ausreichend. Und das war aber nicht das Problem, weil damals war Französisch so dominant in Brüssel, dass man das relativ schnell gelernt hat.
Haben Sie eigentlich eine Präferenz, was die Sprachen angeht? Eine Lieblingssprache oder eine Sprache, die Sie eher schätzen als eine andere?
Nein, also ich kann die eine oder andere vielleicht etwas besser und es kommt ganz darauf an, in was für einer Situation ich bin. Das Witzige beim Dolmetschen ist, man hört ja gar nicht die Sprache. Ich achte gar nicht darauf, welche Sprache gesprochen wird, sondern ich höre Sinn.
Okay.
Und erst wenn sozusagen Verständnisschwierigkeiten einsetzen, wenn zum Beispiel jetzt ein Spanier dann plötzlich anfängt, Englisch zu reden mit einem furchtbaren Akzent, dann werde ich praktisch sprachbewusst und sage mir, wieso verstehe ich denn jetzt gar nicht, was der sagen will? Und dann liegt es meistens eben daran, dass der Rohstoff so schlecht geworden ist, dass ich damit nicht mehr arbeiten kann. Und dann denke ich über die Sprache nach.
Kennen Sie eigentlich Ihren Kollegen Yannis Oikonomou?
Nein.
Das ist ein Grieche, der bei der EU in Brüssel als Dolmetscher arbeitet und 32 Sprachen spricht.
32 Sprachen?
32.
Unglaublich. Also vermutlich ist das dann jemand, der im Parlament arbeitet, denn in der Kommission kenne ich eigentlich die meisten Dolmetscher. Es gibt ja zwei große Dolmetschdienste bei den Institutionen. Dass jemand 32 Sprachen spricht, das halte ich für eigentlich gar nicht möglich, aber vielleicht geht es tatsächlich.
Ja, ich habe es nicht überprüft, ich habe es nur gelesen. Es gibt Leute, die sagen, Konferenzdolmetschen ist mit das Stressigste, was man sich beruflich gesehen vorstellen kann. Ist es so?
Ja, ich denke, Herzchirurgie ist auch nicht ganz stressfrei. Also natürlich ist es ein Beruf, bei dem man schnell reagieren muss, wo man improvisieren muss. Es ist nichts für Leute, die Perfektionisten sind. Man muss quasi ständig sich auf Situationen einstellen, auf die man nicht vorbereitet ist. Aber natürlich kann man auch viel Stress abbauen, indem man sich erstens gut vorbereitet, gut ausgeschlafen ist, gut gefrühstückt hat und dann auch gute Kollegen hat, denn es ist Teamwork.
Warum ist es Teamwork?
Na, man sitzt ja da nicht alleine, man sitzt zu zweit oder zu dritt da. Und arbeitet in halbstündigen Rhythmus. Also ich arbeite eine halbe Stunde, dann meine Kollegin eine halbe Stunde. Und in der Zeit, wo ich nicht direkt am Mikro bin, höre ich natürlich zu. Und wenn ich merke, das wird jetzt schwierig, oder ich sehe ja auch an der Tagesordnung, da kommt jetzt irgendeine PowerPoint-Präsentation über Rückstände in Lebensmitteln mit ganz vielen chemischen Bezeichnungen, dann lese ich natürlich parallel zu meiner Kollegin die Dokumente. Und wenn ich dann sehe, da kommen zum Beispiel jetzt sehr viele Zahlen oder irgendwelche chemische Substanzen, dann kann ich auch mal schnell ins Internet gehen und das nachschlagen und dann sozusagen auf dem Blog aufschreiben. Das heißt, man arbeitet da im Team und nicht alleine. Und dann ist das schon machbar.
Vorbereitung ist mit anderen Worten extrem wichtig, Konzentration logischerweise auch. Ab welchem Punkt zeitlich gesehen beginnt die Konzentration bei Ihnen nachzulassen?
Ja, nach der Mittagspause ist es immer natürlich so ein Tiefpunkt, ganz normal, wie bei jedem Menschen wahrscheinlich. Dann gibt es natürlich auch Konferenzen, die sind spannend, interessant. Es gibt andere, die sind eher langweilig.
Ja.
Oder man hat auch das Gefühl, da werden nur eigentlich Rituale durchlaufen. Es findet gar keine echte Kommunikation statt. Das hängt von ganz vielen Faktoren ab. Aber insgesamt ist es eigentlich doch meistens in irgendeiner Weise interessant und so, dass man auf jeden Fall wach bleibt und auch motiviert, da hinterherzukommen.
Das ist schon klar, aber weil Sie gesagt haben, es gibt diesen Halbstundenturn, dann kommt eine Kollegin oder ein Kollege und löst sie ab. Mhm. Ist eine halbe Stunde Dolmetschen so etwas, was man gut hinbekommt, aber das kann man nicht unendlich verlängern?
Ja, unendlich verlängern kann man das sicher nicht. Wenn mal jemand zu spät kommt und man sitzt da eine Dreiviertelstunde, weil irgendwo die U-Bahn festgesteckt ist, dann merkt man schon, nach einer Dreiviertelstunde wird's, je nachdem, was für eine Art von Sitzung das ist. Wie gesagt, es gibt Sitzungen, die sind auch sehr viel anstrengender als andere. Aber ja, eine halbe Stunde reicht eigentlich. Das hat sich auch so eingebürgert.
Sie machen den Job jetzt seit mehr als 20 Jahren. Hat sich in den 20 Jahren was verändert?
Oh ja, es hat sich vor allem die Sprachenvielfalt geändert durch die Beitritte. Früher war die vorherrschende Sprache Französisch, inzwischen ist fast alles Englisch, sehr viel Englisch und auch viele Formen des Englischen, die eigentlich gar kein Englisch sind, also Letten oder Esten, die Englisch sprechen, und das ist dann teilweise eine große Herausforderung.
Bleibt das nach dem Brexit?
Ja, weil das hat ja mit England gar nichts zu tun. Das ist quasi eine Lingua Franca geworden. Früher war es halt Französisch und jetzt ist es halt Englisch. Eben diese vielfältigen Formen des Englisch, Konferenzenglisch nennen wir das.
Können Sie sich eigentlich noch an Ihren allerersten Einsatz bei der EU in Brüssel erinnern? Wissen Sie das noch?
Also nein, den allerersten Einsatz bei der Arbeit, daran kann ich mich nicht erinnern. Aber ich kann mich erinnern, als ich während der Ausbildung das allererste Mal in einer Kabine saß, in einer sogenannten stummen Kabine, wo wir als Praktikanten mal zuschauen bzw. zuhören durften, ohne selbst das Mikro einzuschalten. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Da saß ich da mit einer brasilianischen Kollegin, die in meinem Jahrgang auch war. Und das werde ich nie vergessen. Wir haben da eine halbe Stunde zugehört und dann haben wir uns wirklich wie auf ein geheimes Kommando hin angeguckt. Aha. Und gefragt, wollen wir das wirklich machen?
Wie haben Sie die Frage für sich beantwortet?
Naja, ich habe sie natürlich positiv beantwortet. Ja. Sonst hätte ich ja damit aufgehört. Aber damals dachte ich erstens, das kann ich nie, das werde ich nie lernen. Und dann war es auch so ein Gefühl von, oh lala, will ich wirklich hier in so einer Kabine sitzen die nächsten 20 Jahre und über Dinge reden und dolmetschen, von denen ich absolut nichts verstehe und die mich jetzt auch nicht so brennend interessieren. Also eben Rückstände in Lebensmitteln sind ja faszinierend, aber vielleicht eher für Lebensmittelchemiker und nicht für Germanisten.
Okay. Ansonsten hat sich natürlich bei Ihnen was geändert. Der Faktor Routine spielt mit Sicherheit eine große Rolle. Wie viel Prozent macht Routine aus? 90%?
Na, mit der Routine muss man sehr vorsichtig sein. Man muss sich eigentlich immer vorbereiten auf das Unvorhergesehene, denn das passiert jeden Tag. Man ist jeden Tag mit einer Situation konfrontiert, wo man plötzlich einfach nichts mehr versteht oder sehr schnell eine Strategie entwickeln muss, sich entweder schnell zu informieren oder Kollegen zu bitten, zu helfen. Aber natürlich hat man Reflexe. Ja, also zum Beispiel am Anfang will man immer sofort losreden, weil man will ja sofort alles sagen. Und inzwischen habe ich schon ein bisschen so die, wie soll ich sagen, die Coolheit, auch mal 10 Sekunden nichts zu sagen, um erstmal zu versuchen, genau zu kapieren, was will der eigentlich sagen oder was will die eigentlich sagen. Und dann formuliere ich das eben sehr kondensiert, wenn es dann bei mir der Groschen gefallen ist.
Ist es eigentlich für Sie ein Problem, dass viele Menschen oder manche Menschen mit der EU in Brüssel assoziieren, unfassbar aufgeblähter Apparat, tausende von überbezahlten Beamten? Oder kratzt Sie das nicht?
Das kratzt mich sehr wohl. Das finde ich sehr bedrückend. Ich finde es sehr traurig. Für mich ist die Europäische Union das spannendste Buch der Nachkriegsgeschichte. Wirklich, ich finde es ein großartiges Projekt. Es wird
mit allen Schwächen?
Ja, alles hat Schwächen. Ich meine, es gibt keine perfekte Welt. Aber man müsste sich mal vorstellen, was wäre, wenn es das nicht gäbe. Das wäre 100-mal schlimmer. Und ja, Brüssel ist wirklich eine Art Sündenbock für alles und die teilweise hervorragende Arbeit, die da geleistet wird, die wird oft nicht anerkannt. Und es gibt auch einen enormen Informationsmangel, ein Informationsdefizit, sehr viel Verzerrungen, weil letztendlich ja Brüssel, das gibt's ja gar nicht, das ist ja eine Projektion. Und sehr viele oder sehr viele Leute wissen gar nicht, wie eigentlich das Spiel der Gesetzgebung dort funktioniert. Und letztendlich entscheiden dort die Mitgliedstaaten, nicht irgendein abstraktes Brüssel.
SWR1, Leute, heute Vormittag mit dem Schriftsteller Wolfram Fleischhauer, der auf inzwischen 10 Romane kommt. Geschrieben in den letzten gut 20 Jahren. Der erste Roman war damals welcher?
Das war 1996 die Purpurlinie.
Die Purpurlinie.
Ja, und dieser kunsthistorische Krimi über dieses Gemälde im Louvre.
Und der jetzige, mit anderen Worten letzte Roman, Das Meer, in diesem Jahr 2018 erschienen. Auf wie vielen Weltmeeren haben Sie recherchiert?
Ich habe mehr an Land recherchiert, denn da kommen die Schiffe ja an und laden dann ihre Ware aus. Ja. Also der Roman spielt ja in Spanien zum Teil, in Vigo, dann in Brüssel und vor allem dann in Rangoon, also in Burma, Myanmar, Thailand. Und dort habe ich mich dann ja umgeguckt.
Umgeguckt heißt?
Ja, ich habe die Lebenswelten der Figuren versucht zu erfahren. Das mache ich ja immer, sobald ich weiß, welche Figur welche Rolle hat. Das ist ein bisschen wie beim Film. Dann macht man so eine Art Location Scouting und fährt dahin, überlegt sich, wo was stattfindet und spricht dann auch mit vielen Leuten vor Ort, um einfach genauer zu erfahren, was da jeweils los ist im Zusammenhang mit dem Thema.
Wie ist die Reihenfolge bei Ihnen? Erst die Idee, die grobe Idee, dann eine Handlung, dann die Figuren, dann die Feinarbeit?
Ja, es ist natürlich jetzt nicht so ganz klar getrennt. Am Anfang ist eine Idee, das heißt eine Frage. Dann fängt man an, sozusagen die Welt zu entscheiden. Ich hätte den Roman ja auch in der Fleischindustrie oder in der anderen Teilen der Lebensmittelindustrie erzählen können. Ich habe mich für die Fischerei entschieden. Und dann baue ich sozusagen ausgehend von dem Konflikt, in dem die Figuren zueinander stehen, langsam die Handlung auf. Und in der Zeit fahre ich dann sehr viel rum und baue sozusagen vor Ort meine Szenen.
Was hat Sie denn an den Fischen und der Fischerei so besonders interessiert?
Na, interessiert hat mich unser Umgang mit diesem Planeten, die Art und Weise, wie wir ihn allmählich zugrunde richten, was mich einfach total besorgt tatsächlich als Mensch, als Bürger, als Teil dieser Gesellschaft, an der ich ja auch Anteil habe als Verbraucher. Und ich habe einfach irgendwann mal angefangen, mich näher für dieses Thema Fischerei zu interessieren, weil es einfach auch sehr komplex ist und sehr viele Facetten dieser Problematik sehr gut beleuchtet.
Was haben Sie darüber gelernt?
Na, ich habe gelernt, dass wir uns in einem Massenvernichtungsorgie eigentlich gerade befinden und dass unsere Ernährungsgewohnheiten Gefahr laufen, unsere Lebensgrundlage komplett zu zerstören.
Gilt auch für die Fische, von denen es ja immer heißt, alternativ zu Fleisch sei es doch eigentlich die bessere Variante?
Ja, es gibt ja diesen Mythos, dass Fisch gesund sei. Das mag auch sein. Für uns mag er gesund sein, aber was wir den Fischen antun, ist auf jeden Fall nicht gesund für das Ökosystem Meer. Die Überfischung hat einen Grad erreicht, die einfach nicht mehr nachhaltig ist. Dazu kommt noch die illegale Fischerei und darüber wissen die wenigsten Leute Bescheid. Das heißt, viel von dem, was wir essen, wir glauben, wir essen Kabeljau, de facto vertilgen wir einen Panda-Bären. Und dass, wenn die Leute wüssten, was da teilweise auf ihrem Teller liegt, dann würden sie wahrscheinlich erschrecken. Aber da sie es nicht wissen, da sie nur kleine viereckige Pakete, die paniert sind, vorgesetzt bekommen und die Etiketten auch oft gefälscht sind, wissen sie es eben nicht. Und deshalb ist die Situation so alarmierend.
Essen Sie heute noch Fisch?
Sehr selektiv. Und es ist ja auch nicht so, dass ich als Einzelner quasi die Welt verändern könnte. Wir sind auch in ganz vielen so vielen Zusammenhängen gefangen, dass es nicht möglich ist, das Wahre im falschen Leben sozusagen zu führen.
Wir haben über Ihr neues Buch, über den neuen Roman Das Meer gesprochen, in dem Sie versucht haben zu recherchieren, wie die Situation auf den Weltmeeren ist. Stichwort Überfischung. Sie waren auch im Senegal und haben dort was gesehen?
Ich war im Senegal am Ende der Schreibphase, kurz bevor das Buch veröffentlicht wurde und habe da einfach nochmal wirklich konzentriert beobachten können, wie die Situation dort ist. Es ist ja so, dass unsere Fischereiflotten, also die europäische, aber auch die anderen, die Chinesen und andere große Fischereinationen, praktisch das Recht kaufen, in den Meeren der Entwicklungsländer insbesondere zu fischen. Das heißt, die Regierung dort bekommt einen Scheck,
ja,
und dafür dürfen dann diese großen Trawler vor der Küste vorbeifahren und quasi alles wegfischen, was da so ist. Und das führt dazu, dass die lokale Bevölkerung natürlich nichts mehr fängt.
Ja.
Und wo
was
das Geld endet, kann man sich ja vorstellen. Das wird nicht dort am Strand verteilt an die armen Fischer, sondern wandert wahrscheinlich irgendwo in die Schweiz. Und ja, und das setzt natürlich dann auch Bevölkerungsbewegungen in Gang. Diese Leute schnüren irgendwann ihr Bündel und machen sich auf den Weg dorthin, wo sie hoffen, halt irgendwie überleben zu können.
Die klassische Armutsmigration.
Genau.
Wenn du für dich zu Hause, für dich und deine Familie keine Arbeit mehr hast und keinen Lebenssinn, dann gehst du halt.
Ja, die haben ja eigentlich keine Wahl, wenn es keine Fische mehr gibt. Und manche Küstenabschnitte sind tatsächlich einfach relativ schnell leer gefischt von diesen großen Industrietrawlern.
Ja.
Dann ist einfach, ja, nichts. Dann können die da, haben die keine Existenzgrundlage mehr.
Dann sind Sie vermutlich bei der Recherche für dieses Buch auch sehr schnell darauf gestoßen, dass die Weltmeere für unsere Zivilisation der ideale Müllplatz sind.
Ja, das Meer wird ja von ganz unterschiedlichen Seiten sozusagen bedroht. Einmal durch den Klimawandel, die Erwärmung, dann die Überfischung, die legale Fischerei plus die illegale Fischerei. Dazu der Plastikmüll, der also gigantische Dimensionen erreicht hat. Und ganz obendrauf kommt dann auch noch der Tiefseebergbau. Man weiß ja, dass das Leben irgendwo am Meeresgrund auf sehr nach wie vor mysteriöse Weise irgendwie beginnt. Es ist ja nicht so, dass da unten alles tot ist, sondern dort fängt eigentlich das Leben an. Und da fahren jetzt auch schon die Roboter rum, um eben Manganknollen und alles mögliche andere zu ernten.
Ja.
Und da werden auch große einfach Flächen einfach zerstört und man weiß gar nicht genau, was das für Folgen haben wird.
Was ist das Fazit? Müssen wir uns mit all dem abfinden oder gibt es da noch eine Chance zur Umkehr?
Ja, hoffentlich. Ich bin ja eigentlich ein optimistischer Mensch und deshalb schreibe ich ja auch Romane, sonst würde ich wahrscheinlich gleich verstummen vor Frustration und Sorge. Nein, ich denke, man kann durchaus etwas tun und deshalb habe ich ja auch eine Gruppe von Umweltaktivisten erfunden, die eine sehr originelle Weise gefunden haben, uns zunächst einmal den Appetit auf Fisch zu verderben.
Wir wollten nach Argentinien gehen, da haben Sie damals recherchiert, ich glaube für 3 Minuten mit der Wirklichkeit, stimmt's?
Genau, da bin ich 3-mal hingefahren, anfänglich vor allem um zu tanzen, damals war ich ja noch sehr aktiver Tango-Tänzer.
Ja.
Und natürlich auch, um die Lebenswelt der Figuren mir anzuschauen, also die Milongas, die Tango-Kneipen und Bars und natürlich auch die Musik. Und insgesamt bin ich dann 3-mal hingefahren, bis das Buch fertig war.
Wenn Sie sagen, damals war ich Tango-Tänzer, bedeutet das, heute sind Sie es nicht mehr?
Nicht mehr so intensiv. Also damals war ich quasi jede Nacht unterwegs und inzwischen hat sich das doch sehr reduziert. Habe einfach zu viel anderes zu tun.
Ich kenne mich 0,0 beim Tango aus, könnte mir aber vorstellen, dass die Gefahr, wenn man einen Roman drüber schreibt, die ist, dass man in Klischees fällt.
Die Gefahr besteht eigentlich bei jedem Thema und deshalb muss man ja auch, wenn es geht, in diese Welten wirklich reingehen, damit man dann die Klischees überprüft und vielleicht auch was findet, was nicht so klischeehaft ist.
Ja. Was haben Sie über Argentinien gelernt, vom Tango mal abgesehen?
Über Argentinien habe ich sehr viel gelernt. Das erste Mal habe ich meine Reise sogar abgebrochen, weil es war dermaßen deprimierend. Ich habe ja da sehr viel recherchiert über diese Geschichte mit den Verschwundenen, habe diese Großmütter befragt, war in den Archiven, war in dem Krankenhaus, wo die Knochenreste und DNA-Untersuchungen durchgeführt werden. Und das hat mich dann nach 2 Wochen dermaßen deprimiert. Mhm. Insbesondere das Gespräch mit einer Frau, die sowohl aus Deutschland fliehen musste als Jüdin, dann dort gelebt hat, ihre Tochter verloren hat durch eine Entführung, durch die Junta. Und danach hatte ich irgendwie überhaupt keine Lust mehr, da zu bleiben und bin zurück. Und der Roman war auch eine gewisse Befreiung von dieser Depression. Ich musste das dann doch schreiben, einfach um das wieder loszuwerden.
Haben Sie ähnlich depressive Erfahrungen auch in Indien gemacht?
Naja, depressive Erfahrung vielleicht nicht. Indien ist halt wirklich eine Herausforderung als Reiseland. Man kann da eigentlich nur in diesen Ashrams halbwegs überleben. Und da habe ich mich hauptsächlich aufgehalten. Das war hochinteressant. Es ging ja um Spiritualität und die esoterischen Strömungen im Nationalsozialismus, die in dem Roman erzählt werden. Und aber dazwischen muss man natürlich von Ashram zu Ashram wieder durch das zeitgenössische Indien. Und das ist eine ziemliche Herausforderung.
Warum?
Einfach, weil es extrem anstrengend ist. Man unheimlich viel sieht an Leid, an Elend. Das drückt einem einfach auch aufs Gemüt.
Jetzt sind wir wieder beim Senegal. Also die Lebensbedingungen von Menschen sind so erbärmlich, dass sie irgendwann keine andere Hoffnung mehr haben, als zu gehen.
Im Senegal, ja, ganz bestimmt, ja, in Afrika auf jeden Fall. Einfach, es gibt keine wirtschaftliche Grundlage für eine Existenz in vielen Ländern und deshalb gehen die Leute woanders hin. Ist ja auch verständlich.
In Indien nicht? Kriegen wir da möglicherweise auch mal eine Migrationsbewegung oder Migrationswelle?
Ich habe nicht den Eindruck, dass wir eine Masseneinwanderung von Indern hätten. Nein, vielleicht Computerspezialisten.
Das ist mir schon klar, in die Zukunft gerichtet.
Ja, Indien ist ja eine ganz andere Realität. Indien kann seine Leute ernähren und auch beschäftigen. Afrika ist eine ganz andere Nummer.
SWR1, Leute, heute Vormittag mit Wolfram Fleischhauer. Nicht nur Dolmetscher, nicht nur Schriftsteller, auch Drehbuchautor. Der Ficke Fuchs, ein Film, eine Männersatire aus dem Jahr 2016. Sie waren dran beteiligt und haben ziemlich viel Prügel bezogen. Zu Recht?
Ach, es hat sich gar nicht so angefühlt. Es war ein Thema, das zufällig zum Zeitpunkt, als der Film letztes Jahr rauskam, 2017 ist er ja rausgekommen, zur MeToo-Debatte und zu diesem Weinstein-Skandal sozusagen die Bild- und Tonspur geliefert hat. Das war Zufall, aber es hat sich gezeigt, ja, dass offenbar das Thema doch einfach sehr aktuell ist und zufällig hatten wir dann dazu die richtige Satire gerade gedreht.
Ja, also Vater und Sohn auf Frauensuche, das Thema Sexualität runtergebrochen auf, in Anführungsstrichen, Stammtischniveau?
Nein, also wir zeigen ja jetzt nicht den Mann als Täter, sondern eigentlich als Opfer. Also die Situation des Mannes im Postfeminismus, der eigentlich überhaupt nicht mehr durchblickt, der zwar seine sexuellen Triebe nach wie vor hat, aber eigentlich gar nicht mehr so richtig weiß, wie er zum Zug kommen soll, wie er sich eigentlich Frauen gegenüber verhalten soll. Und das führt gerade bei diesem jungen Sohn zu steigender Frustration. Er geht dann zu Papa, von dem er glaubt, der weiß, wie es geht, der kann es aber auch nicht und das wird immer lustiger. Ja. Und der Ausgangspunkt waren ja die Vagina-Monologe. Die habe ich gesehen im Theater, dieses großartige Theaterstück, wo Frauen über ihr Problem mit ihrem Geschlecht sprechen. Und ich dachte im Rausgehen, so, jetzt schreibe ich mal die Penismonologe, denn wir Männer haben ja auch so unsere Probleme und vielleicht sollte man darüber auch mal wieder was sagen. Und ich wollte was Witziges machen, mal zur Abwechslung, okay, und deshalb eine Satire.
Sind Sie abgesehen von den Penismonologen filmtechnisch auf den Geschmack gekommen, in Richtung selber Regie machen, selber Filme produzieren?
Genau. Der Plan war von Anfang an eine Art Test, eine Art Filmschule in Form von einem Filmprojekt, das ich dann auch selber finanziert habe, einfach um das alles mal zu erleben. Und jetzt möchte ich gern 3 meiner Romane verfilmen und steige also so in die Produzentenrolle zunächst wollen wir Schweigen steht der Wald verfilmen mit Sarah-Lisa Wollm, die wird Regie führen und die Hauptrolle spielen. Und wir möchten nächstes Jahr drehen und 2020 damit ins Kino zum Jubiläum 75 Jahre Befreiung. Weil das spielt ja in Flossenbürg und ist eine Geschichte über Vergangenheitsbewältigung.
Großes Konzentrationslager, das nicht so im Licht der Öffentlichkeit ist, weil in Anführungsstrichen nur ein Arbeitslager und kein Vernichtungslager der Nazis.
Kein industrielles Vernichtungslager wie Auschwitz, aber auch ein Vernichtungslager sozusagen in Handarbeit. Die Leute wurden dort zu Tode gearbeitet im übertragenen Sinne und danach natürlich die Todesmärsche durch Bayern. Ja. All das kommt da zur Sprache, genau.
Welches Buch schreiben Sie als nächstes?
Im Moment arbeite ich an der Fortsetzung der Purpur-Linie, beziehungsweise es ist keine Fortsetzung, sondern ich versuche die Geschichte mal zu Ende zu erzählen, denn mir ist aufgefallen, dass ja eigentlich noch sehr viele Fragen offen sind und die möchte ich gerne noch beantworten.
Paris.
Paris.
Danke, dass Sie bei uns waren.
Gern geschehen, es hat viel Spaß gemacht.
Eins gehört. SWR.